Stell dir vor, du gehst online und alles, was du tust, ist geschützt. Genau dafür gibt Surfshark VPN. Damit surfst du zum Beispiel sicher und ohne Werbung im öffentlichen WLAN und kannst deine Lieblingsinhalte mit noch mehr Privatsphäre genießen. Auf beliebig vielen Geräten. Und mit Surfshark Alert wirst du sogar sofort informiert, wenn deine Daten irgendwo im Netz auftauchen. Sicher dir jetzt mit dem Code Podcast Surfshark VPN mit 4 Monaten extra auf surfshark.com/podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Das ist der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und ich bin Ursula Weidenfeld.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Wozu braucht man künstliche Krebszellen, wenn man doch schon mit den echten nicht so richtig fertig wird? Darüber rede ich heute mit Oskar Staufer, der am Leibniz-Institut für neue Materialien in Saarbrücken forscht. Die Hoffnung ist, mit künstlich hergestellten Zellen besser analysieren zu können, wie es dem Krebs im Körper gelingt, das Immunsystem auszutricksen und dann eben auch bessere Methoden zu finden, wie man mit ihm fertig werden kann. Oskar Staufer leitet die Gruppe Immunomaterialien an dem Institut und er baut solche Zellen. Er erklärt uns, wie er das macht, wozu seine Forschung gut ist und welche Krebsarten möglicherweise zuerst von seiner Arbeit profitieren werden. Hallo, Herr Staufer.
Hallo.
Herr Staufer, wir haben uns verabredet, um über synthetisch hergestellte Zellen zu reden, die Sie bauen. Was machen Sie?
Ja, wie Sie erwähnt haben, wir bauen synthetische Zellen. Ja, das heißt, wir sind eine Gruppe aus Biologen und Ingenieuren, die statt mit natürlichen lebenden Zellen zu arbeiten, salopp gesagt, lieber ihre eigenen künstlichen Imitate davon bauen.
Und was können die besser als normale Zellen?
Also normale Zellen sind schon ziemlich gut in vielen Dingen, wenn sie leben. Unsere künstlichen Zellen können eigentlich nur eine Sache viel besser und das ist, wir können sie viel besser kontrollieren. Ja, natürliche Zellen haben sozusagen ihren eigenen Lebenswillen und der entfaltet sich nun mal so, wie sie das gerne hätten. Und das ist zwar sehr schön mit anzusehen, aber wenn man eben kontrollierte Experimente damit machen möchte, die dann auch sehr in molekulare Mechanismen hineingehen können, lohnt es sich dann etwas mehr Kontrolle zu gewinnen. Und da sind die künstlichen Zellen viel, viel besser drin.
Weil die dann genau die Eigenschaften haben, die sie von ihnen haben wollen.
Genau, dadurch, dass wir sie selber bauen, kann man sich vorstellen wie ein Auto. Das kann man dann auch länger oder kürzer oder mit 4 Sitzen oder mit 2 Sitzen bauen. So können wir unsere künstlichen Zellen eben größer oder kleiner bauen oder mit unterschiedlichen molekularen Funktionen dann auch einfach zusammensetzen.
Wie baut man denn so eine Zelle?
Im Wesentlichen versuchen wir erstmal kleine Partikel zu bauen, die so ungefähr die Größe von einer echten Zelle haben, die wir dann sozusagen als Chassis nehmen, um dann weitere Funktionen dran anzubauen. Und die Grundtechnologie, die wir dafür verwenden, kann man sich im Wesentlichen so vorstellen, wie wenn man sagen wir eine Mayonnaise anrührt. Ja, also man wischt Öl und Wasser zusammen und dadurch, dass sich diese 2 Flüssigkeiten nicht miteinander mischen, entsteht eine sogenannte Emulsion. Also sehr, sehr kleine Partikel, ungefähr 10 Mikrometer groß, ja, die man dann eben mit weiteren molekularen Bestandteilen ausstatten kann.
Das mit der Emulsion, das kenne ich von der Salatsoße, von Zellen aber ja eher nicht, weil man denkt ja immer, so Zellen bestehen zunächst mal eben daraus, dass sie eine Hülle haben und da innen drin verschiedene Bestandteile sind, die sich ja nicht mischen.
Genau, also Zellen bestehen erstmal tatsächlich größtenteils aus ganz viel Wasser. Ja? Und es gibt natürlich unterschiedliche Charakteristika, die eine Zelle erstmal zu einer Zelle überhaupt machen. Aber eines dieser Charakteristika ist eben, dass sie eine sogenannte Zellmembran haben. Also im Wesentlichen eine Umrandung, die ihr Inneres vom Äußeren trennt. Und das ist sozusagen das Grundchassis, das wir damit nachbauen möchten, mit dieser Emulsion, dass wir sozusagen ein Inneres und ein Äußeres haben. Wie Sie jetzt gesagt haben, man kennt das jetzt erstmal nicht so, da stellt sich das nicht so vor, aber das ist eben auch ein Grundansatz von diesen künstlichen Zellen. Sie sind künstlich und dadurch nicht 100%ig originalgetreu. Den Deal geht man ein, dass sie nicht ganz realistisch sind, aber man hat dann eben diese verbesserte Kontrolle über deren Eigenschaften dafür.
Eine Frage zum Verfahren. Sitzen Sie im Labor und rühren Sie da wirklich rum oder sitzen Sie am Computer und konstruieren Sie?
Also ich persönlich sitze leider sehr viel am Computer, das heißt, mein Team steht im Labor größtenteils, aber der gesamte Prozess, so eine künstliche Zelle zu bauen, hat dann doch Aspekte beider Arbeiten an sich. Also der Designprozess, die Berechnungen dazu kann man sich wirklich größtenteils wie an so einem Reißbrett vorstellen. Also man sitzt dann wirklich im Büro am Computer und rechnet sich zusammen, welche Komponenten in welcher Sequenz und in welchen Mengen zusammengemischt werden müssen. Und mit diesem Bauplan geht man dann tatsächlich ins Labor. Und da haben Sie jetzt richtig gesagt, der Prozess ist tatsächlich erstmal ein Rührprozess. Also um so eine Emulsion herzustellen, muss man das sozusagen anrühren.
Sind diese Zellen, die Sie da bauen, sind die lebendig oder sind die tot?
Es kommt drauf an, wen Sie fragen. Ja, also ich glaube, unsere Zellen, die wir jetzt im Labor bauen, die haben aus verschiedensten Gründen erstmal immunologische Eigenschaften. Die sind wahrscheinlich eher in diesem Leben-Tod-Spektrum eher auf der Todseite. Ja, also sie haben zum Beispiel keinen eigenen Metabolismus, teilen sich auch nicht, haben aber durchaus nicht nur Struktur, sondern auch Funktionen. Deswegen vielleicht nicht ganz tot, aber mit einer Tendenz hin zum Lebenden. Es werden allerdings auch synthetische Zellen gebaut in diesem Feld, ja, die durchaus mehr können, ja, die zum Beispiel Energie aus eurer Umgebung aufnehmen können oder die auch eine Teilungsaktivität besitzen. Und da wird es dann auch von der philosophischen Seite deutlich interessanter, wenn man sich darüber Gedanken machen muss, ab wann ist denn eigentlich so ein Partikel lebend? Wann hat er denn genug sozusagen Eigenschaften akkumuliert, um lebend zu sein? Und wie lange handelt es sich eigentlich noch um tote Materie?
Warum machen Sie das?
Ja, das, also einerseits, weil es Spaß macht. Ja, also Forschung hat erstmal ganz viel mit Spaß zu tun und mit Interesse, weil es uns interessiert. Aber der Grund, warum wir das sozusagen, diese ganzen Technologien entwickeln, uns mit künstlichen Zellen überhaupt beschäftigen, ist, weil wir diese dann für immunologische Anwendungen konzipieren. Einerseits therapeutische oder diagnostische Anwendungen, andererseits allerdings auch die Grundlagenforschung, weil wir bestimmte immunologische Prozesse einfach genauer verstehen möchten.
Immunologisch heißt, Sie kümmern sich vor allem um Abwehrzellen, also um die Abwehr von Krankheiten und Ähnlichem.
Genau, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Krebsimmunologie. Ja, das Immunsystem ist sehr, sehr wichtig bei der Entstehung, Progression und Therapie von Krebs. Und da geht es auch größtenteils um Abwehrzellen, also solche Zellen, die normalerweise den Krebs erkennen und wo Krebs und Tumore dann eben auch Strategien entwickeln, um diesen Immunsystem auszuweichen. Und das möchten wir besser verstehen und dann eben auch in eine anwendungsrelevante Technologie umfunktionieren.
Heißt Anwendung in Ihrem Fall Krebstherapie oder heißt es zu erkennen, ob jemand Krebs hat oder ob es eine Krebszelle gibt, die sich vor dem körpereigenen Abwehrsystem versteckt?
Ja. Also größtenteils geht es darum, besser zu verstehen, wie sich Krebszellen vom Immunsystem sozusagen verstecken, diese Mechanismen genauer aufzuklären und mit diesem Wissen und den Technologien, die wir dafür entwickeln, dann bessere Therapien herstellen zu können. Auch wenn wir nicht zwangsläufig eigene Krebstherapien entwickeln in meinem Labor, aber sozusagen durch die Erkenntnisse, die wir dadurch gewinnen, durch diese hohe Kontrolle, die uns die synthetischen Zellen liefern, ein genaueres mechanistisches Verständnis von diesem Ausweichprozess zu erhalten.
Und dem liegt eben zugrunde die Erkenntnis, dass normalerweise das körpereigene Abwehrsystem fremde Zellen, Krebszellen erkennt und angreift und vernichtet, in manchen Fällen aber eben nicht. Und dann kommt es zu Krebserkrankungen. Was bauen Sie denn für Zellen? Bauen Sie Krebszellen oder bauen Sie Abwehrzellen?
Also erstmal ist das eine total interessante Erkenntnis, das stimmt. Also während wir hier jetzt diesen Podcast aufnehmen, entstehen in Ihrem Körper, in meinem Körper, von jedem Zuhörer im Körper mehrere hundert bis tausend entartete Zellen. Man würde die jetzt nicht zwangsläufig als Krebszellen bezeichnen. Aber unser Immunsystem ist eigentlich in der Lage, diese zu erkennen und dann auch zu eliminieren. Normalerweise arbeiten wir mit natürlichen Krebszellen, in die wir dann oder in diese Tumore, die daraus entstehen, wir dann künstliche Immunzellen einbauen. Also wir fixieren sozusagen die immunologische Umgebung dieser Tumore durch unsere künstlichen Zellen und schauen uns dann an, wie reagieren denn die Krebszellen darauf? Also was tun die als Ausweichreaktion auf diese künstlichen Immunzellen?
Und das führt dann dazu, wenn man es verstanden hat, dass man die körpereigenen Abwehrzellen besser trainiert?
Genau, das würde man daraus schließen wollen. Ja, also es gibt natürlich jetzt schon einige Immuntherapien, die für Krebserkrankungen zugelassen sind und auch angewendet werden. Aber es ist einfach festzustellen, dass nicht alle Krebspatienten, die an derselben Art von Tumor leiden, davon überhaupt profitieren. Man weiß eben nicht, warum. Warum spricht der eine Patient darauf an und der andere nicht? Und wir wollen mit unserer Forschung im Wesentlichen dazu beitragen, dass man diese Therapien entweder so verbessern kann, dass mehr Patienten davon profitieren, oder dass man im Vorhinein schon sagen kann, wer denn davon profitiert und wer möglicherweise lieber eine andere Therapie bekommen sollte.
Und das sähe dann so aus, dass Sie sozusagen einen Schlüssel entwickeln, der in jedem Patienten erkennen kann, warum dessen Abwehr die Krebszelle nicht erkennt. Also praktisch eine Lösung für alle?
Das ist nicht eine Lösung für alle. Also ich glaube, eine Erkenntnis, die wir gewonnen haben aus unserer Vergangenheit in einer Pandemie, ist, dass Immunsysteme genauso wie Menschen durchaus unterschiedlich sind. Also nicht jeder, der an einem Virus erkrankt, leidet zwangsläufig dann darunter. Und so verhält es sich eben auch mit Krebs. Nicht jeder Pankreaskrebspatient zum Beispiel hat dieselbe Immunreaktion auf diesen Krebs. Das heißt, die Therapie und auch die Entwicklung, die Analyse dieser Grunderkrankung muss patientenzentristisch erfolgen.
Ich versuche das gerade zu verstehen, weil die Immuntherapien, die jedem schon von uns schon mal irgendwie begegnet sind, sind ja welche, bei denen man sagt, die sind so individuell, dass jeder Patient am Ende sein eigenes Medikament und seine eigene Therapie haben muss. Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, gibt es aber möglicherweise auch Mechanismen, die eher verallgemeinerbar sind und wo man dann genauer erkennen kann, wie groß die Gruppen von Patienten sind, die dann möglicherweise unter einer ähnlichen Therapie gut sich entwickeln würden.
Genau. Also wir haben unterschiedlichste Werkzeuge der Immuntherapie, unterschiedlichste Klassen und in jeder Klasse auch mehrere mögliche Therapieansätze. Bisher ist allerdings nicht wirklich prädiktiv verstanden, wer denn von welchem Tool sozusagen den größtmöglichen Erfolg hätte. Und da eine Art prädiktives Tool zu entwickeln, um das eben vorherzusagen, würde es uns erlauben, wahrscheinlich auch nicht nur effizientere Therapien für den Einzelnen anzubieten, sondern auch dadurch kostensenkend zu sein.
Also Sie würden dann praktisch Ihre Zellen an alle möglichen Labore liefern und dort würden dann Gewebeproben von Krebspatienten eingeschickt oder angeliefert und Sie würden halt rausfinden, diese Krebszelle ist deshalb entkommen, weil der Patient ein solches Profil hat.
Genau, also das ist sozusagen die Vision in der Zukunft. Das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in 2026 erreichen, ja auch vielleicht nicht zum Ende dieses Jahrzehnts, aber in die Zukunft gedacht wollen wir genau in diese Richtung, dass man im Wesentlichen für jeden Krebspatienten die sozusagen eigene immunologische Umgebung im Labor nachbauen kann und dann sozusagen unter der eigenen immunologischen Umgebung, wie sie auch im Tumor vorliegt, dann sozusagen entweder unterschiedliche Therapien testen zu können oder sogar ohne den Test der Therapie einfach durch die Observation des Ausweichsverhaltens vorhersagen zu können, welche Therapie jetzt am erfolgsversprechendsten ist.
Betrifft es nur Therapien, also eben Patienten, die schon erkrankt sind? Oder kann man sich auch vorstellen, dass man das irgendwann mal zu einem Impfstoff, für einen Impfstoff nutzen kann?
Ja, ich glaube, wenn wir über Impfstoffe reden, ist man natürlich in einem Stadium einer, wahrscheinlich würde man es nicht mal als Krebserkrankung zwangsläufig betrachten, in der eine sogenannte Tumor-Immun-Mikroumgebung noch nicht vollständig ausgereift ist. Ja, und ich glaube, da würde unser System an seine Grenzen kommen.
Können Sie sagen, ob Ihre Forschung schon heute Krebspatienten helfen kann oder hilft? Also wird es schon irgendwo eingesetzt?
Ja, also wir haben erste Veröffentlichungen jetzt gemacht, indem wir unsere künstlichen Systeme dazu angewendet haben und eine bestimmte Form der Immuntherapie, die sogenannten bispezifischen Antikörper, das sind kleine Moleküle, die im Wesentlichen das Immunsystem auf eine Tumorzelle erstmal aufmerksam machen können, in unserem künstlichen System getestet haben, ja, und somit, das war in Kooperation mit einer größeren Pharmafirma, eben vorhersagen können, wie ein solches Molekül gebaut sein muss, um besonders effizient zu sein. Ja, und das ist, glaube ich, der Schritt, wo wir bisher am nächsten an den Patienten dran waren, ja, wo wir sozusagen direkt in die Medikamentenentwicklung mit eingreifen konnten und diese verbessern konnten.
Um welche Krebsarten ging es da?
Das war Brustkrebs in diesem Fall.
Und welche Krebsarten würden besonders profitieren von Ihrer Krankheit? Da gibt es ja in der Forschung auch große Unterschiede zwischen festen und liquiden Tumoren, also da, wo man möglicherweise bisher eben wenig Erfolge nur hat mit den neuen Therapien.
Ja. Also wir haben insbesondere drei Krebsarten im Fokus. Das erste ist der Pankreaskrebs, also der Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der ist deswegen interessant, weil die immunologische Umgebung in diesen Krebstumoren normalerweise sehr kalt ist. Das heißt, das Immunsystem wird da sehr, sehr stark abgeschirmt. Und das ist eine große Herausforderung, sowohl in der Grundlagen- als auch in der klinischen Forschung, da überhaupt das Immunsystem zu aktivieren. Das zweite sind die Brustkrebs-Subtypen, einfach weil der Brustkrebs im Gegensatz zum Bauchspeicheldrüsenkrebs oft immunologisch warm ist. Also da geht es eigentlich vielmehr darum zu sagen, okay, wir haben ein großes Spektrum an Patientinnen, die davon profitieren können. Jetzt müssen wir das eigentlich größtenteils verbessern. Und dann arbeiten wir an einer sehr spezifischen Leukämie, die chronisch-lymphozytische Leukämie. Und die zeichnet sich, obwohl es eigentlich ein liquider Tumor ist, dadurch aus, dass sie in der Blutbahn, also diese Krebszellen in der Blutbahn, eigentlich kaum entartet sind. Sie teilen sich nicht, sie sind im Wesentlichen erstmal nicht böse. Aber nur, wenn sie dann in die Lymphknoten ins Knochenmark kommen, sozusagen in eine festere Umgebung, wo dann auch eine bestimmte immunologische Mikroumgebung vorliegt, dann entfalten die sozusagen ihr entartetes Potenzial. Und dann ist es auch für uns interessant, weil dann können wir die immunologische Umgebung auch nachbauen.
Was heißt denn warm und kalt in dem Zusammenhang?
Ja, das ist sozusagen unter den Immunologen erstmal eine Simplifizierung einer Immunmikroumgebung. Das kommt erstmal damit, dass man Entzündungen, und es gibt ja diese Ansichtsweise, dass Krebs erstmal eine Art chronische Entzündung ist, dass solche Entzündungen oft warm sind, also es wird heiß, ja. Das heißt, dort, wo das Immunsystem aktiv ist, da wird es erstmal warm. Und das ist erstmal sehr sinnbildlich gesagt, ein Krebs, der warm ist, hat eine immunologische Reaktion in dem Sinne, dass das Immunsystem erstmal dahin geht und viele unterschiedliche Immunzellen infiltrieren in diesen Tumor hinein. Aber der Tumor hat dann eben Mechanismen entwickelt, diese in ihrer Funktion so zu stören, dass er nicht eliminiert wird.
Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, ob das, was Sie tun, am Ende zu lebenden oder zu toten Umgebungen führt. Das, was Sie tun, soll Patienten heilen. Es soll also auf der hellen Seite der Forschung sich wiederfinden. Aber kann man das auch missbrauchen?
Also das ist natürlich eine sehr wichtige Frage. Das gesamte Forschungsgebiet der synthetischen Biologie, ja, wir betreiben ja einen bestimmten Bottom-up-Ansatz, nennt man den, also im Wesentlichen, wo wir fast lebende Systeme zusammenbauen. Es gibt auch noch eine andere Seite, in dem lebende Systeme sozusagen auf ihre minimalen Komponenten reduziert werden, der Top-Down-Ansatz. Und in beiden Bereichen ist diese ethische Frage sehr, sehr wichtig.
Also was Sie machen, ist, Sie bauen aus verschiedenen Bestandteilen Zellen, halbe Zellen, nicht ganz lebendige Zellen zusammen, und umgekehrt könnte man aber auch lebendige Zellen nehmen und so viel daraus nehmen, dass sie am Ende eben nicht mehr leben, aber eben immer noch so zellähnlich sind.
Genau, korrekt. Ja. Und in beiden relevanten ist das eben in beiden Bereichen ist das eben relevant. Jetzt ist es so, in unserem Bereich, diesem Bottom-up-Ansatz, sind wir, glaube ich, aktuell noch nicht in der Gefahr, dass das in dem Sinne missbraucht wird, dass eben irgendwann ein Leben 2.0 uns aus dem Labor entkommt, entartet und sich sozusagen künstliche Zellen über diese Welt ausbreiten oder dass sie eben von ja nicht wohlwollenden Aktionären irgendwie für falsche Anwendungsgebiete eingesetzt werden. Ja. Das bedeutet aber nicht, dass wir in der Zukunft nicht dazu in der Lage sein könnten, auch in der ferneren Zukunft. Deswegen werden eigentlich alle Forschungsprojekte und größeren Förderprogramme immer ethisch begleitet. Und wir setzen uns, glaube ich, als Forschungscommunity sehr, sehr intensiv damit auseinander, welche Technologien denn möglicherweise missbraucht werden können. Vielleicht kann ich da mal ein Beispiel anführen. Wir haben uns in der Covid-19-Zeit, wo jeder Wissenschaftler sozusagen versucht hat, seine Kompetenzen, seine Expertise eben auch sozusagen in zur Lösung des Problems beizutragen, haben wir uns damit beschäftigt, ob man nicht künstliche Viren bauen könnte, sozusagen in einem Bottom-up-Ansatz sozusagen sehr kontrollierbare künstliche Viren zu bauen. In unserem Fall waren die nicht heilungsfähig und nicht infektiös. Wir haben uns damit nur beschäftigt, um zu verstehen, wie ein Virus überhaupt an seine Wirtszelle andockt. Mussten uns dann aber natürlich auch die Frage stellen, naja, was passiert denn, wenn man die denn auf einmal infektiös macht oder wenn man da ein Erbgut einschließt? Ja, und haben dazu dann auch mit Philosophen und Theologen ein Positionspapier erarbeitet, um die aktuelle Risikolage zu bewerten und dann eben auch Sicherheitsmechanismen für die Zukunft vorzuschlagen.
Und wenn das in Deutschland und in Europa so ist, dass man solche Forschungsprojekte ethisch begleitet und sich eben auch bestimmten Standards verpflichtet fühlt, ist das in der ganzen Welt so?
In der gesamten freien wissenschaftlichen Welt würde ich das bejahen. Ja, also zumindest für unser Forschungsgebiet. Wir sind ja sehr international und auch gut vernetzt in dem Forschungsgebiet. Nehme ich das schon so wahr, aber das gilt natürlich nicht für die ganze Welt oder zumindest ist nicht immer ersichtlich, ob sich jeder dann so daran hält.
Sie arbeiten am Leibniz-Institut für neue Materialien. Das hört sich ja irgendwie für einen Laien so an, als sei das ein toller Arbeitsplatz für Ingenieure. Was macht man denn als Biologe oder als Mediziner da oder als Biochemiker?
Ja, also neue Materialien schließen natürlich auch Materialien mit biologischem Ursprung erstmal mit ein. Ja. Das heißt, wir denken natürlich sehr ingenieurswissenschaftlich, bauen ja im Endeffekt auch Systeme. Deswegen ist es erstmal die synthetische Biologie arbeitet an der Schnittstelle zwischen Biologie und Ingenieurswissenschaften. Materialien deswegen, weil die künstlichen Systeme, die wir bauen, eben erstmal als neues Material auch angesehen werden können. Und nun ist es so, dass das Leibniz-Institut für neue Materialien hier in Saarbrücken auch einen Schwerpunkt auf Biomaterialien entwickelt hat über die letzten Jahre und wir da natürlich sehr viel Expertise rund um die weiche Materie und die Interaktion zwischen nicht lebender und lebender Materie eben einerseits beitragen, aber auch von den anderen Gruppen am Institut eben auch empfangen.
Und wer arbeitet da so mit Ihnen?
Mein Labor ist total interdisziplinär, muss ich sagen. Ja, also wir haben viele Studenten, die erstmal aus klassisch biologischen Studiengängen kommen, also aus der Biochemie, Biotechnologie, Molekularbiologie und Immunologie. Allerdings auch einige Chemiker, die sich dann damit eben auseinandersetzen, wie baut man sozusagen die chemischen Verbindungen in diesen synthetischen Zellen auf. Wir haben eher ingenieurswissenschaftlich ausgebildete Mitarbeiter, die ja aus den Biomaterialien kommen und auch Bioinformatiker, ja, also im Wesentlichen, die diese Baupläne zusammenbauen und dann auch für uns eine Brücke hin in die Klinik sind auf der datenbasierten Ebene. Und das Ganze dann auch noch total international. Also aus meinem Labor sind mehr als 60% der Mitarbeiter nicht aus Deutschland, ein total junges und dynamisches Team, das mit seinem interdisziplinären Background eine total dynamische Umgebung schafft, in der es auch sehr, sehr viel Spaß macht zu arbeiten.
Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch und für diese Erklärung, Herr Staufer. Und hoffentlich sind Sie bald so weit, dass die Krebspatienten dann auch sehr praktisch von Ihrer Arbeit profitieren können. Dankeschön.
Besten Dank für die Einladung.
Ihnen und euch sage ich auch danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf die nächste Woche mit Tonspurwissen. Tschüss, bis dahin. Ihre und eure Ursula Weidfeld.